Liebe Caroline, es ist der Albtraum eines jeden Predigers, wenn man sich nicht gut genug abstimmt. Du hast mir meine Pointe weggenommen zu Beginn. Die Predigt ist jetzt 3 Minuten kürzer. Ich habe nämlich auch gegoogelt. Und ein wenig zur Ergänzung. Tatsächlich ist die Sache noch komplizierter, als du sie dargestellt hast. Denn früher ging die Weihnachtszeit bis Maria Lichtmess, 2. Februar. Die Katholiken haben das aber abgeschafft und gesagt, die Weihnachtszeit endet am Sonntag nach Epiphanias, also heute. Es sind die Evangelischen, die weiter feiern, nämlich bis zu 6 Sonntage nach Epiphanias zählen mit zur Weihnachtszeit. In diesem Jahr gibt es 4. Wie viele Sonntage nach Epiphanias es gibt, das hängt vom Ostertermin ab, der bekanntlich am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling ist. Es ist tatsächlich kompliziert. An den Sonntagen nach Epiphanias geht es dann allerdings nicht mehr um das Kind in der Krippe, auch wenn irgendwie noch ein bisschen Weihnachten ist, sondern es geht um die Anfangszeit Jesu, den Anfang des Dienstes. Also ob ihr euren Weihnachtsbaum entsorgt habt oder der noch steht oder die Deko noch hängt oder auch nicht, das ist alles irgendwie gut und richtig, je nachdem, wie man das begründet und aus welcher Tradition man kommt. Und als Baptisten sind wir da sowieso maximal frei. Also heute geht es um die Taufe Jesu, der Anfangsdienst, die erste Zeit des Wirkens Jesu. Und wir hören dazu aus Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Am Tag darauf sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und er sagt: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war, ehe ich war. Und ich kannte ihn nicht. Aber er sollte Israel offenbart werden. Darum kam ich und taufte mit Wasser. Und Johannes legte Zeugnis ab und sagte: Ich habe den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen sehen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hatte, mit Wasser zu taufen, er sprach zu mir: Auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Gesehen habe ich und Zeuge bin ich, dieser ist der Sohn Gottes. Die Geschehnisse rund um die Taufe Jesu sind heute unser Thema. Eigentlich wird im Johannesevangelium streng genommen gar keine Taufe Jesu erzählt. Der Täufer spricht einfach nur 2-mal über Jesus, wer er ist und was er gesehen hat. Natürlich konnte Johannes voraussetzen, dass seine Leser die Geschichte von der Taufe Jesu kannten. Er hat sein Evangelium ja deutlich später geschrieben als die 3 Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas. Und so hatte er die Freiheit, Bekanntes neu zu interpretieren und anders zu sagen. Er beginnt sein Evangelium mit einer Vorgeschichte, aber ihn interessieren nicht die Vorfahren Jesu. Er holt viel weiter aus und erzählt in poetischer Form vom Wort, das vor aller Schöpfung bei Gott war. Ja, dass Gott selber war. Jesus ist für Johannes das schöpferische Wort Gottes, das sich als Mensch materialisiert hat, wenn man so will. Es war schon immer da, aber an einem Punkt der Geschichte ist es in die Geschichte eingegangen. Später wurde daraus die 2. Person der göttlichen Dreieinigkeit. Johannes ist mehr an dem ewigen Wort oder an Christus interessiert als an dem zeitlichen Menschen Jesus. Er erzählt die Geschichte von Jesus in diesem universalen Horizont. Die menschliche Geschichte Jesu war zur Zeit, als Johannes schrieb, bereits dreifach erzählt. Je länger er nicht mehr als Mensch unter Menschen lebte, desto mehr wollte die junge Kirche wissen, wer Jesus Christus für sie jetzt aktuell ist. Auf diese Frage antwortet das Johannesevangelium. Auf uns wirkt es oft seltsam abgehoben und vergeistigt. Jesus ist dort weniger menschlich gezeichnet als in den anderen Evangelien. Aber das Johannesevangelium hat eine Tiefe, die meditiert werden will. Das Johannesevangelium ist kein geistliches Fastfood. Es ist eher Slow Food. Man soll davon sich nicht zu viel auf einmal geben. Wir befinden uns also am Jordan. Johannes tauft, aber von Buße und Umkehr ist im Johannesevangelium keine Rede. Sein Dienst ist die Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Er soll von ihm Zeugnis ablegen. Das ist der ganze Sinn seiner Taufe nach Johannes. Es kommen keine einzelnen Menschen oder Gruppen zu ihm, wie bei Lukas, und fragen, was sie tun sollen. Johannes kennt Jesus auch nicht bis zu dem Moment, als er auf ihn zukommt. Aber dann erkennt er ihn und sagt den denkwürdigen Satz: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieses Bildwort spielt auf zwei Stellen in der hebräischen Bibel an. Die erste ist das Passahlamm aus dem zweiten Buch Mose. Sein Blut sollten die Israeliten in Ägypten an die Türpfosten streichen, um der Tötung der Erstgeborenen zu entgehen, die letzte Plage. Jesus Christus ist Jahrhunderte später der Erstgeborene Gottes, dessen Blut die ganze Welt rettet. Die zweite Anspielung auf eine Stelle im Alten Testament ist das Gottesknechtslied aus Jesaja 53, wo es in Vers 7 heißt: Seinen Mund aber hat er nicht aufgetan wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird. Das ewige Wort Gottes verstummt vor dem Hass der Menschen, die ihn dem Tod ausliefern. Und doch nimmt es die Sünde der Welt weg. Man könnte noch an eine dritte Stelle denken, an den Sündenbock aus 3. Mose 16, aber der war kein Lamm, sondern ein ausgewachsener Ziegenbock. Und er wurde auch nicht von Menschen getötet, sondern in die Wüste gejagt, wo er jämmerlich verendet ist. Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Es ist auffällig, dass die Sünde hier im Singular, in der Einzahl steht. Das Lamm Gottes nimmt nicht die vielen Einzelsünden der Menschen weg, die an ihn glauben. Es ist die Sünde der Welt, die er wegnimmt. Das ist wieder eine universale Perspektive. Und die findet sich auch in Jesaja 53. In Vers 12 heißt es: Er hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter trat er ein. Die Sünde vieler ist eine semitische Ausdrucksweise und meint die Sünde aller. Auch hier steht Sünde in der Einzahl. Was ist die Sünde der Welt? Jesus sagt es im selben Johannesevangelium in Kapitel 16: Die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Ganz einfach. Das ist die Sünde der Welt, dass sie nicht an mich glauben. Nicht glauben heißt nicht vertrauen. Und genau das ist die Sünde Adams. Und die wirkt in jedem und in jeder von uns weiter, ob wir wollen oder nicht. Wir misstrauen Gott und wir sind ihm entfremdet. So lange, bis er uns zum Glauben ruft und zum Glauben befähigt. Aus der einen Sünde, aus der Entfremdung zwischen Gott und Mensch, resultieren dann die einzelnen Sünden im Plural. Das Lamm Gottes nimmt die eine Sünde weg, indem es sich wortlos ihren furchtbarsten Auswirkungen stellt. Und wer dieses geschlachtete Lamm Gottes ansieht, den blutenden Gottessohn am Kreuz, den lässt Gottes Geist sehen, welche Liebe Gott zu seiner Schöpfung hat. Der hört dasselbe wie Jesus bei seiner Taufe: Du bist mein liebes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Damit beginnt der Glaube und damit endet die Entfremdung von Gott. Der Täufer sagt noch mehr: Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war, ehe ich war. Typisch Johannes. Johannes, der Täufer, war nach dem Lukas-Evangelium ein halbes Jahr älter als Jesus. Trotzdem sagt er hier, dass Jesus vor ihm da war. Das ist natürlich nicht historisch zu verstehen. Johannes hat das Kommen des ewigen Wortes im Fleisch angekündigt. Der ewige Gott hat sich in seiner Schöpfung zur Welt bringen lassen. Die Mission des Täufers bestand nach dem Johannesevangelium einzig und allein darin, diesen Gottesmann Israel zu offenbaren. Und das tut er mit einer griffigen Kurzformel: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Habt ihr auch so eine Kurzformel für euren Glauben? Einen prägnanten Satz, mit dem ihr jemanden, der sich für euren Glauben interessiert, so mal als Überschrift sagen könnt, was euch das Zentrale, das Wichtige am Glauben, an eurem persönlichen Glauben ist? Wie bezeugt ihr euren Glauben, wenn sich jemand danach erkundigt? Das ist gar nicht verkehrt, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und da gibt es kein allgemeines richtig oder falsch, denn Gott hat euch in einer bestimmten Situation eures Lebens abgeholt und zum Glauben befähigt. Und das könnt nur ihr für euch in Worte fassen. So eine Kurzformel kann auch eine Bibelstelle sein, die euch besonders nahe ist, weil sie euch etwas Besonderes gesagt hat. Bei mir ist das eine Stelle aus der Rede des Paulus an die Athener in Apostelgeschichte 17. Die kennt ihr alle, denn Gott ist ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir. Das ist die Ergänzung zu dem Satz des Täufers. Obwohl wir alle von Gott Entfremdete sind, ist er uns doch nicht fern. Er ist die Quelle und der Grund unseres Daseins, aber damit uns das bewusst wird, brauchen wir das Lamm Gottes, das unsere Entfremdung beendet und uns die Augen öffnet für den Gott, in dem wir leben, weben und sind. Der Vorgang, durch den diese Augenöffnung geschieht, ist unserer Kontrolle ganz und gar entzogen. Wir kontrollieren ja gerne und viel, aber den Glauben weckt alleine Gott. Johannes der Täufer setzt in unserem Text noch einmal an und spricht dann vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist. Er hat gesehen, wie dieser Geist wie eine Taube vom Himmel herabkam und auf Jesus blieb. So war es ihm von Gott angekündigt worden, mit dem Hinweis, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Als Baptisten tragen wir ja die Taufe in unserem Namen. Unsere Väter und Mütter im Glauben haben sich das allerdings nicht selber ausgedacht. Das war ein Spottname der Kritiker und war abwertend gemeint. Das sind die, die ihre ganze Daseinsberechtigung aus so einer kleinen Nebensache wie der Taufe ziehen. Lächerlich. Die ersten Gemeinden unserer Tradition nannten sich Gemeinden gläubig getaufter Christen. Ihnen ging es viel mehr um die Gemeinschaft der Glaubenden als um den Akt der Taufe. Die Taufe mit Wasser verstanden sie und verstehen wir bis heute als Reaktion auf die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und die kann nur von Jesus Christus kommen. Ich meine das nicht in einem pfingstlerisch verengten Sinne, als müsste jeder in Zungen reden oder umkippen, der mit dem Heiligen Geist getauft ist. Mit dem Geist taufen, das ist in unserem Text parallel zum Wegnehmen der Sünde der Welt. Wen Gottes Geist durch das Anschauen des Lammes Gottes am Kreuz zum Glauben hinführt, der ist mit Heiligem Geist getauft. Zum Glauben kommen heißt mit Heiligem Geist getauft werden. Ihr müsst euch da also keine Gedanken machen, wenn ihr nicht in Zungen reden könnt. Ihr seid mit Heiligem Geist getauft, wenn ihr zum Glauben gekommen seid. Und wer zum Glauben gekommen ist, den taufen wir mit Wasser. Am besten zeitnah, im Anschluss, aber auch gerne Jahre später, wenn jemandem das aufs Herz gelegt wird. Die Wassertaufe ist ein schönes Symbol und ein eindrucksvolles Zeugnis nach außen. Aber wichtiger ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und die kann nur Jesus Christus an uns vollziehen. Er ist in einem umfassenderen Sinn Sohn Gottes, als wir es sind. So bezeugt es ja Johannes am Ende, er ist der Sohn Gottes. Er ist eins mit dem Schöpfer. Wir sind Geschöpfe. Und als solche entspringen wir zwar der Kreativität und dem Schöpferwillen Gottes, aber wir sind unendlich viel beschränkter als er. Was können wir heute lernen von Johannes' Zeugnis über Jesus? Zuerst das eine, wir spielen im Team Lamm. Habt ihr jemals von einer Sportlermannschaft gehört, die sich die Lämmer genannt hat? Ich nicht. 1860 München heißen die Löwen. Die englische Nationalmannschaft heißen Three Lions, drei Löwen. Im Handball gibt es die Rhein-Neckar-Löwen. und im Basketball die PS Karlsruhe Lions. Lämmer, das wäre eher ein Name für eine Kindergartengruppe. Und für die Kirche. Wir folgen dem Lamm Gottes. Er hat seine Nachfolger zum Kreuztragen aufgefordert, nicht dazu, andere zu zerreißen und zu fressen. In einem Lied singen wir: Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertraue ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Wir spielen im Team Lamm. Das Zweite, das wir lernen können, ist Bescheidenheit in Bezug auf unseren Glauben. Er ist nicht unser Produkt. Wir haben ihn geschenkt bekommen von dem, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die Sünde der ganzen Welt. Es ist sein eigenes Anliegen, die Welt zu retten. Und nicht nur ein paar Fromme. Wir können ihm zutrauen, dass er das auch hinbekommt. Er muss am Ende sicherlich nicht 99% seiner geliebten Menschen in der Hölle entsorgen, weil die einfach zu halsstarrig waren und sich von uns edlen Gläubigen nicht überzeugen lassen wollten. Wir dürfen bezeugen, was uns überzeugt und zum Glauben geholfen hat, aber ganz ohne inneren Missionsdruck. Alle Knie werden sich beugen, heißt es. Und die werden sich nicht aus Zwang beugen, da bin ich überzeugt, sondern im Glauben, zu dem der Heilige Geist sie bewegen wird. Er schafft das. Und schließlich ein Drittes, was wir lernen können. Wer sich selbst ganz der Liebe Jesu Christi, der Liebe Gottes, überlassen kann, den hat Jesus Christus von der Sünde der Welt befreit und ihn mit dem Heiligen Geist getauft. Wer sich ihm überlassen kann. Auch wenn da viele Fragen und Zweifel sind, über das richtige Schriftverständnis oder über die Dreieinigkeit, die Jungfrauengeburt oder die Entrückung, über Schöpfung und Evolution, über Tod und Teufel. Wichtiger als Positionen zu diesem und jenem ist unser Weg in der Nachfolge Jesu Christi, in der Nachfolge des Lammes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Positionen ist ein Fremdwort und das heißt auf Deutsch Standpunkte. Die ändern sich zuweilen, weil wir auf dem Weg mit Jesus nie allzu lange stehen bleiben. Also nehmen wir diese Standpunkte nicht allzu wichtig und vor allem als temporär, zeitlich und lassen uns lieber von Johannes dem Täufer inspirieren. Er hat gesehen und er hat bezeugt, was er gesehen hat. Darum geht es. Amen.